Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie hier sind bei uns bei Nuviso. Und ein neues Interview von Steinzeit darf ich Ihnen jetzt anbieten. Und wenn Sie sich fragen, was dieser Titel soll, Ketchup-Zeiten, naja, stellen Sie sich einfach eine Ketchup-Flasche vor. Sie kennen das alle. Sie schütteln und schütteln und es kommt lange, lange nichts. Und dann plötzlich kommt mit einem Schwung einfach alles und dann liegt die Soße da und alles liegt auf dem Teller. Sie wissen, was ich meine damit. Und genauso eine Zeit haben wir jetzt vor uns. Lange, lange ist es gewesen, bis sich die ganzen Probleme und Zerwürfnisse in unserer Gesellschaft zeigen. Es wollte nicht so richtig rauskommen, aber dann macht es einen riesen Knall und plötzlich stehen wir da vor der Situation, die wir jetzt haben. Zum einen wirtschaftlich, geopolitisch, international. Alles ist am Zerreißen. Und genau über diese Zerwürfnisse, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Viele von Ihnen kennen ihn schon. Es ist der Finanzexperte, Investor, Professor Max Otte. Und mit ihm tauche ich ein in die aktuellen Befindlichkeiten unserer Welt, aber auch speziell natürlich in unserem Land. Jetzt hier ein neues Gespräch bei Steinzeit. Und einen wunderschönen guten Morgen, Herr Otte. Ich sehe, Sie sind in einem Hotelzimmer. Wo habe ich Sie denn gerade erwischt jetzt?
Ja, ich bin in Dresden im Gewandhaus und habe heute Abend Vortrag und ich bin immer sehr gerne in Dresden, viel zu selten. Ist ja eine wunderbare Stadt, auch wunderbare Geschichte und dann natürlich auch schreckliche Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Es lohnt sich, das mal zu googeln. Aber jetzt bin ich hier und bin gestern Nacht oder heute Morgen angekommen und freue mich auf meinen Vortrag und jetzt aufs Gespräch mit Ihnen.
Ja, Herr Otte, wir haben uns schon einige Male unterhalten in den letzten Jahren. Wir sind uns immer wieder begegnet in Persona oder auch hier online. Es ist ja auch so viel einfacher geworden mit dieser Technik. Und danke, dass Sie sich mal wieder die Zeit nehmen, um mit uns ja einen Blick auf die Finanzwelt zu werfen. Sie sind ja doch ein Experte in dieser Richtung. Sie sind Investor und seit vielen, vielen Jahrzehnten sind Sie ja auch mit der ganzen Finanzindustrie verknüpft. Jetzt muss ich Sie aber einfach mal fragen, so, wie kann man Ihren Brotberuf eigentlich richtig bezeichnen? Wie verdienen Sie Ihre Brötchen? Was machen Sie konkret?
Ich würde sagen, ich bin überwiegend Fondsinitiator und Fondsmanager. Ich manage also ganz banale, simple Aktienfonds oder Kapitalanlagefonds. Wir versuchen das transparent und kostengünstig zu machen. Also ähnlich wie Sie etwas einen Fonds bei DWS oder bei Union Invest oder auch bei anderen kriegen bekommen können, gibt es so an die 12 unabhängige Fondsinitiatoren und Fondsmanager in Deutschland, ein Dutzend, vielleicht ein paar mehr. Und davon bin ich einer. Und wir versuchen einfach, das Vermögen unserer Investoren, ob groß oder klein, vernünftig über die Runde zu bringen und gegebenenfalls auch zu vermehren.
Also Finanzdienstleister, Finanzbranche, das ist Ihr Steckenpferd, das ist
Es gibt,
Ihre Kernkompetenz, ja.
ja, das gibt mir auch die Unabhängigkeit natürlich zu sagen, was ich denke oder das meiste von dem, was ich denke, zu sagen. Denn ich habe natürlich brutal auch schon Cancel Culture erlebt, wie Sie auch, wie viele andere. Und bis vor 4 Jahren war ich ja verbeamteter Professor auf Lebenszeit für Wirtschaft, also für internationale Wirtschaft an der Hochschule Worms. Zwischendurch war ich mal Professor für Bilanz und Unternehmensanalyse an der Universität Graz. Und das habe ich alles an den Nagel gehängt, auch meine Lebenszeitstelle, mein Beamtendasein, weil ich mich nicht mehr den Zwängen der Hochschule aussetzen wollte. Für mich war die Hochschule etwas Freies, wo man sich frei auch entfalten kann, auch frei denken kann. Und das ist immer weniger der Fall. Und jetzt bin ich eben ganz normaler Finanzdienstleister im Hauptberuf. Ich hoffe, dass ich das ehrlich, transparent und gut mache, um dann eben auch mir meine eigene Meinung weiterleisten zu können.
Aber wo haben Sie denn die Daumenschrauben gemerkt im Hochschulbetrieb? Ab wann war es für Sie klar, dass das mit Ihrer Grundeinstimmung eines freien geistigen Schaffens, einer freien Lehre an der Schule nicht mehr zu vereinbaren ist?
Das ging schon 2011 los, als ich einen Artikel geschrieben hatte in einer etwas umstrittenen Zeitung. Und dann wurde schon ein Riesenwirbel gemacht um meine Berufung an die Hochschule Graz. Und der Professor, der mich dann berufen hat, hat ein Gutachten von einem Historiker einholen lassen für die Schublade, dass mein Interesse für Personen der konservativen Revolution in Deutschland, das ist eine bestimmte Denkrichtung, eben eine harmlose Spinnerei sei, so ungefähr, und dass die keinen Einfluss auf meine Lehre gehabt hätte. Und wir haben gerade am letzten Samstag, Freitag, den 80. von Wolf-Dieter Stoll gefeiert. Es war zufällig auch mein Geburtstag, der 7. Oktober, aber wir haben Stoll gefeiert bei mir zu Hause mit 30 Leuten. Und bei Wolf-Dieter Stoll, dem bekannten Pflanzenexperten, war es so, dass der das schon Ende der 70er gemerkt hat in den USA, dass er also unterschreiben sollte in einem College, dass er liberale Einstellungen habe und dass er dann auch den Job abgelehnt hat. Also in den USA ging das schon in den 70ern los. In Deutschland fing es dann, würde ich sagen, in den 2000ern an. Und ich habe es schon 2011 gemerkt. Und Sie dürfen immer weniger sagen, Sie werden immer mehr überwacht. Die ganze Hochschullandschaft hat sich verändert. Früher gab es, möchte ich mal sagen, an der Universität zu Köln in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit über 10.000, fast 20.000 Studenten in der Verwaltung gab es den Dekan, dann gab es zwei wissenschaftliche Assistenten und es gab zwei Sekretärinnen. Und den Rest haben die Professoren selber gemacht und auch selber verantwortet. Heute gibt es da 40 Leute, die nichts anderes machen, als die Professoren überwachen. Anders kann man das nicht sagen. Also das Ganze, diese Wissensproduktion an den Universitäten ist standardisiert worden, sie ist genormt worden, sie wird controlled. Und damit die alte Idee der Akademie futsch. Deswegen unterstütze ich auch zum Beispiel die Akademie der Denker, ideell und materiell. Die ist hervorgegangen aus der Hannah Arendt Akademie, eine Online-Akademie, wo eben noch frei gelehrt und auch gedacht wird.
Das Thema hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber es ist interessant, dass Sie da auch mit Ihrer eigenen Vita da Kontakt hatten. Dieses Gendern an der Hochschule, wie urteilen Sie das oder wie beurteilen Sie das? In welche Richtung geht da die Entwicklung?
Ja, das ist ja zum Glück an mir vorbeigegangen. Ich lehre seit vielen Jahren nur noch zu Sondervorlesungen, habe nur noch einzelne Vorlesungen gehalten. Also ich bin glücklicherweise rechtzeitig ausgestiegen und möchte mir über diesen Irrsinn gar keine großen Gedanken machen. Ich meine, da ist ein anderer Professor bekannt geworden mit, der Jordan Peterson, der kanadische Psychologe. Der hat ja ein Millionenpublikum und wenn Sie das Video sehen, mit dem er bekannt wurde, das ist jetzt so 5, 6 Jahre alt, da stellt er sich vor die Hochschule mit dem Mikro und dem Lautsprecher und spricht darüber, dass die Gendersprache gefährlich ist, jenseits aller Vorstellungskraft, weil das die Tür zum Totalitarismus ist. Also sein Argument ist, wir müssen sagen dürfen, was wir denken. Wir müssen das unbedingt und dringend sagen dürfen, denn wenn wir nicht sagen dürfen, was wir denken, dann können wir irgendwann auch nicht mehr denken. Das ist ja auch die Geschichte bei George Orwell mit der Sprachverdrehung. Wir müssen in der Lage sein, unsere Gedanken zu artikulieren und in einen Wettstreit einzutreten. Und dann wird sich hoffentlich das Bessere durchsetzen. Wenn man uns Sprache verbietet oder Sprache vorschreiben will, dann will man uns das Denken vorschreiben. So gefährlich ist das. Und man sieht es ja, es ist nicht mein Fachgebiet, was da alles passiert aufgrund des Genderns, aufgrund der Identitätskultur. Und Jordan Peterson hat eben damals einen Gesetzesvorschlag in Kanada, das ja eines der schlimmsten und totalitärsten Staaten ist in dieser Hinsicht im Westen. Jordan Peterson hat einen Gesetzesvorschlag kritisiert, der Gendersprache eben verpflichtend machte an den Universitäten und er hat gesagt, ich mache das nicht. Und damit ist er bekannt geworden, aber er ist ein unglaublich verdienter Psychologe mit über 100 wissenschaftlichen Artikeln, der also auf dem Produktivitätsindex als Wissenschaftler ganz, ganz weit oben stand, bevor er sich politisch anfing zu äußern. Also er hat da lange drüber nachgedacht und ist jetzt, wie Wikipedia sagt, der bekannteste konservative Intellektuelle, der innerhalb einer Generation in der englischsprachigen Welt erschienen ist. Und er selber würde sich aber eher als klassisch Liberaler sehen, also als Freidenker. Aber das verwischt ja alles so ein bisschen heutzutage.
Ich würde die Personalie Peterson gerne nachher noch mal ein bisschen aufnehmen, weil wir da festgestellt haben, das ist eng mit Ihnen verbunden. Aber lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die Jetztzeit werfen, gerade was die wirtschaftlichen Verwerfungen angeht. Ich habe so den Eindruck, dass diese Erregungsspirale jeden Tag noch größer wird. Gerade wenn man die Nachrichten einschaltet jeden Tag, dann fragt man sich, welche Horrormeldung kommt denn jetzt noch? Wir haben Inflation, die wirklich Skyrocketing nennt man das im Englischen, also wie eine Rakete, die gen Himmel schießt, von der Entwicklung her. Die Energiepreise fliegen uns um die Ohren. Aus Frankreich kommen die Meldungen, dass da jetzt in tausenden Tankstellen rationiert wird. Eine Entwicklung, die vielleicht auf uns auch demnächst zukommt. Wenn Sie sich in Ihren Kreisen umhören, wie ist denn da die Stimmung jetzt in der Finanzwelt? Was spüren Sie da und was für Gespräche finden da auf den Gängen statt?
Ich bin ja gar nicht so in der Finanzwelt. Ich bin unabhängiger Fondsmanager, wie meine Kollegen auch. Ich könnte da diverse Namen nennen. Wir sind Value-Investoren. Wir suchen eben Investments, die auch diese Krise überstehen können. Wenn Sie überlegen, ganz banal, große Ölkonzerne sind gute Investments. Wir werden vielleicht später auch nochmal auf die ethischen Komponenten kommen, wie ich das ethisch sehe, und moralisch. Aber ich denke darüber als unabhängiger Denker und als unabhängiger Kopf nach. Also bei meinen Kollegen schauen wir vor allem, wie finden wir Aktien und Investments, die gut durch die Krise kommen. Das sind meistens Unternehmen, die schon seit vielen Jahren am Markt sind. Also man kauft Aktien nur gebraucht, denn wir halten uns also fern von den Moden der Finanzwelt. Das ist die Art und Weise, wie wir Investment betreiben. Also Aktien kauft man gebraucht und wenn das Unternehmen Zukunftsperspektiven hat, dann wächst es auch weiter, dann schüttet es auch Dividenden aus, kauft im Prinzip, wie man eine Mietwohnung kaufen würde und sieht auf den Ertrag und nicht auf irgendwelche Blasen und Bubbles und schaut, wie die langfristigen Perspektiven sind. Aber zurück zur jetzigen Situation. Dass wir irgendwann eine sehr starke Inflation bekommen und diese Inflation bei 10%, gerade ist die Meldung raus, ist die höchste, die wir jemals hatten in der Bundesrepublik. Auch im Koreakrieg, da schnitt sie nur ganz kurz jetzt dieses Niveau aber das war 1951, aber wir sind jetzt quasi auf dem höchsten Niveau aller Zeiten. Auch in den 70ern, als man von Stagflation sprach, also von Stagnation und Inflation, war das durchschnittliche Inflationsniveau ungefähr bei 5%. Und jetzt sind wir bei 10 im Moment. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass es höher bleibt. Wir haben ja drei Stufen gehabt. Wir haben erst diese lockere Geldpolitik gehabt, eigentlich seit 1987, seit Alan Greenspan, seit dem Oktober. Dann kam später ein Element des Zwanges hinzu. Die Zinsen, Nullzinsen, dazu müssen Sie schon bestimmte Finanzmarktakteure verpflichten, und auch bestimmte Papiere zu kaufen, um Negativzinsen durchzusetzen. Denn Negativzinsen sind kein Marktinstrument. Das gibt es eigentlich am freien Markt nicht. Und in Covid kam dann noch Fiskalpolitik zusätzlich zur Geldpolitik, also direkte Schuldenaufnahme und direkte Verteilung des Geldes über Beihilfen, über Bürgergeld, was wir jetzt haben, und auch über Investitionsprogramme, also direkte Staatsnachfrage. Keynes kam zurück. Und das muss irgendwann natürlich in einer Geldentwertung enden, und das ist jetzt der Fall. Viele von uns haben da schon im Prinzip seit der ersten Euro-Rettung, also warnen da seit 10 Jahren davor, denn diese Entwicklung war so klar, ich möchte sagen, wie das Amen in der Kirche, hieß es früher. Aber es hat halt lange gedauert, weil man die Inflation mit administrativen Maßnahmen niedergedrückt hat, weil Sonderfaktoren dagegen wirkten. Und jetzt explodiert das. Man spricht auch von der sogenannten Ketchup-Inflation. Die Ketchup-Inflation ist, das Bild ist, sie schütteln an der Ketchup-Flasche und es kommt nichts und kommt nichts und kommt nichts und irgendwann kommt alles raus. Das ist jetzt der Fall. Wir sind jetzt im Endspiel oder in der Verlängerung dieser ganzen Wirtschaftspolitik. Es kommt was grundlegend Neues. Es kommt die Staatswirtschaft. Es kommt die Staatswirtschaft. Viele meiner Kollegen, die lange gewarnt haben, sehen jetzt noch Hyperinflation oder Depression. Das kann alles passieren. Aber wir driften auch in die Zwangswirtschaft hinein, in die Preisbewirtschaftung, in das direkte Eingreifen des Staates ins Wirtschaftsgeschehen. Auch das machen wir seit vielen Jahren, zum Beispiel indem die Notenbanken Anleihen kaufen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Das war früher verboten oder wurde nicht gemacht. Das machen sie jetzt schon seit etlichen Jahren. Und jetzt ist es eben so, dass wir neben dem Zins auch noch viele andere Preise direkt beeinflussen. Die Gaspreisbremse ist eine direkte Staatsintervention, die muss finanziert werden. Also wir kommen tatsächlich in die Zwangswirtschaft. Das hat Elemente des Kommunismus und sowas kann dauern. Ich meine, auch der Kommunismus hat viele Jahrzehnte gedauert, also der real existierende Kommunismus. Und in manchen Aspekten unterscheiden sich im Moment der real existierende Kapitalismus oder sonst die real existierende Marktwirtschaft, die wir nur noch in Teilbereichen haben, und der real existierende Kommunismus gar nicht so sehr, sondern man sieht viele Parallelen.
Ich weiß, Sie sind jetzt kein Industriekapitän und irgendwie Vorstandschef von einem großen DAX-Unternehmen, aber Sie haben doch bestimmt ein Gespür für die Stimmung jetzt hier in unserer Wirtschaft. Gerade wenn ich jetzt an unsere Energiekrise denke, dass wir also dauerhaft abgeschnitten sind von den Rohstoffen, die bis jetzt eigentlich sehr günstig zur Verfügung standen. Sie wissen, was ich meine, Nord Stream und so weiter, das ist jetzt dauerhaft erledigt, das Thema erstmal. Was wird das für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeuten, wenn jetzt hier also ganze Industriezweige zum einen abwandern oder einfach nicht mehr wirtschaftsfähig sind und damit dann den Betrieb einstellen. Also manch einer spricht ja schon von der Vollendung des Morgentauplans hier.
Ich mache da nur Anspielungen drauf, man kann das ja googeln. Also, wenn Sie auf Industriekapitäne anspielen, die klassischen Industriekapitäne gibt es nicht mehr. Das sind heutzutage Funktionäre des Kapitals, die haben sich hochgeboxt in diesen Großkonzernen. Ist ja auch extrem viel Bürokratie, viel Machtspielchen. Diese Menschen machen, was man ihnen vorschreibt, oder sie bewegen sich in sehr ausgetretenen Bahnen. Das sind Bürokraten des Kapitals, möchte ich mal sagen, und Machtspieler des Kapitals. Die passen sich an. Die sehen zu, dass sie gute Saläre mit nach Hause nehmen. Ich spreche sicherlich nicht über alle, aber doch über 90% plus. Und das andere sind die Mittelständler, die wirklich merken, dass es ihnen an den Kragen geht, die auch aufbegehren. Da gibt es jetzt immer wieder Initiativen, die sagen, wir fahren unsere Wirtschaft vor die Wand. Aber das sind natürlich nicht genug, weil die Manager in den Großkonzernen mitspielen. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft schätzt, dass von den 3,4 Millionen mittelständischen Unternehmen, die wir haben, 1,3 vor dem Ausstehen. Ein Drittel, das ist brutal. Mehr als ein Drittel. Also wir fahren unser Land vor die Wand und man muss schon sehr leichtgläubig sein oder sehr wenig darüber nachzudenken, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass da nicht zumindest Interessen dahinter stehen, die das durchaus gut finden, dass Deutschland als Akteur ausgeschaltet wird. Ich will das gar nicht theoretisch vertiefen, da sind wir wieder tief im Bereich der Verschwörungstheorien, sogenannten Verschwörungstheorien, aber wenn Sie über die realistische Schule der internationalen Politik, der ich angehöre, das eigentlich eine konservative Schule ist, die einen sehr nüchternen Blick auf die internationale Wirtschaft hat und auch die Politik. Wenn Sie dieser realistischen Schule angehören, Henry Kissinger war da auch mit oder gehört ihr auch an, der aber sehr vernünftige Vorschläge zum Beispiel zur Ukraine gemacht hat. John Mearsheimer gehört ihr auch an, der sehr vernünftige Vorschläge zu Russland und zur Ukraine gemacht hat, nämlich im Hinblick auf Aussöhnung. Wenn Sie also Realist sind, dann wissen Sie, dass Staaten, insbesondere Großmächte, sehr paranoid sind, dass die auch mal Bomben werfen, dass sie auch Geheimdienste haben, die alles Mögliche machen. Das ist dann leider ein Teil unserer internationalen Realität. Und ein geschwächtes Deutschland oder ein stark geschwächtes Deutschland, auch ein geschwächtes Europa ist durchaus im Interesse einiger, die es dann besser steuern und lenken können. Sagen wir es mal so, und das wäre durchaus eine Schlussfolgerung, die Theoretiker der internationalen Beziehung, die der realistischen Schule angehören, auch so ziehen würden. Ich formuliere es mal vorsichtig.
Sie sind ja auch ein Mensch, der sich politisch sehr engagiert und das Ganze auch wirklich sehr im Auge hat. Wie beurteilen Sie das Vorgehen unserer politischen Führung gerade jetzt in dieser Zeit? Ich meine jetzt nicht nur unser Wirtschaftslotse hier, sondern die Regierung insgesamt. Wenn wir zurückschauen, jetzt gerade ein Jahr Bundestagswahl ist es her, die Regierung macht seit 10 Monaten oder 9 Monaten ja ihr Programm. Wie beurteilen Sie das?
Also ich gehe mal einen Schritt zurück zu Frau Merkel. Ich habe einen Bekannten, der mir gesagt hat damals, wir werden uns Frau Merkel noch zurückwünschen,
Ja,
was
das habe ich
natürlich
auch gehört.
Horror
Ich sage
ist.
niemals, aber.
Ein bisschen ist ja was dabei und habe das immer am Beispiel von Frau Merkel interessiert. Die ist sowas von abgehoben. Sie war ja auch in der DDR Kader und auch besonders linientreu und hat eigentlich nie Kontakt zum Bürger gehabt. Zumindest später nicht als Politikerin. Die folgt natürlich nicht dem Wähler, sondern sie managt einen Konzern, sprich ihre Partei. Sie bekommt dann Einflüsterungen von anderen, von Macron, auch von der Presse. Sie achtet auf die Presse. Sie bekommt natürlich auch Signale aus den USA. Und das sind so die Signale, an denen sie sich ausgerichtet hat. Also nicht die Signale von unten, sondern die Signale von ihren Peers und von oben, wenn ich das mal so sagen darf. Die kriegt sicherlich keinen direkten Marschbefehl, aber das braucht jemand in dieser Position auch nicht. Man ist da so intelligent und so auf die Wahrnehmung von Signalen und von Machtsignalen gepolt, dass die leisesten Signale reichen, um das Verhalten zu beeinflussen. So funktionieren unsere Führungspersönlichkeiten, zumindest ein größer Teil. Ob es Persönlichkeiten sind, weiß ich nicht, unsere Funktionäre. Und besonders schlimm ist das natürlich bei Annalena Baerbock und Robert Habeck, die sehr stark diesen Signalen folgen und eigentlich deutsche Interessen nicht im Blick haben und drauf rumtrampeln, möchte ich mal fast sagen. Ob das unser Interesse an Aussöhnung und an Frieden ist, ob das das ganz banale Interesse an billiger Energie ist. Auf all diesen Dingen wird rumgetrampelt, weil sie eben anders sozialisiert sind. Den Friedrich Merz versucht immer, der ja sich als Zwerg entpuppt hat, beziehungsweise ich immer schon gesagt hat, der Mann ist letztlich ein Funktionär, ein Lobbyist. Er war mal ganz böse auf mich, weil er sei ja kein Lobbyist, er wäre ja festangestellt gewesen bei BlackRock. Also diese Argumentation war, Lobbyisten werden nur über Aufträge bezahlt. Das war seine Argumentation mir gegenüber. Aber sowas wird dann auch von der Presse natürlich gedruckt.
Macht's viel
Also
besser.
Merz ist ein Zwerg, ein Charakterzwerg, würde ich mal sagen. Und Scholz, der kommt besser weg als gedacht, der kommt weg. Aber ich bin froh, dass wir zumindest Scholz haben als Kunktator, als Zögerer und Zauderer. Der Kunktator war ein römischer Feldherr im Zweiten Punischen Krieg, der gegen Hannibal gekämpft hat und der im Prinzip den Krieg damit gewonnen hat, dass er immer gezögert hat und gezaudert hat und keine Schlacht gesucht hat. Und diese Eigenschaft von Scholz, dieses Abtauchen in der kritischen Situation, das ist noch ein Glücksfall für unser Land. Stellen Sie sich vor, da säße jetzt Merz oder da säße Baerbock oder Habeck. Und die Presse hat ja Baerbock und Habeck lange genug hochgeschrieben, zu früh. Und damit war klar, was das eigentlich für beschränkte Persönlichkeiten sind. Und dann haben sie ja die Quittung bekommen bei der letzten Wahl. Es wird schon wieder versucht, sie hochzuschreiben. Also von daher muss man das Ganze etwas nüchterner sehen. Und ich bin fast noch dankbar, dass wir Olaf Scholz haben als Kanzler.
Also gerade gestern habe ich gelesen, dass Baerbock zur beliebtesten Politikerin gekürt wurde und hat irgendeinen Preis bekommen. Ich habe es verdrängt, wo das war, weil das ist so absurd. Aber jetzt nochmal auf Scholz. Ich möchte zurückgehen in den Februar 2022, wo er in Amerika seinen Antrittsbesuch gemacht hat. Und da gibt es diese berühmte Szene, die jetzt auch mit den aktuellen Ereignissen wieder hochgekocht ist wegen den Pipelines, dass er neben Joe Biden steht in der Pressekonferenz und eine Frage auftaucht von einer amerikanischen Journalistin zu Biden, so wie ist es denn mit Nord Stream 2? Und Biden sagt eigentlich in einfachen Worten, das Ding ist tot, das ist beerdigt und wir werden das nicht zulassen. Und der deutsche Kanzler steht nebendran und schweigt und lächelt und grinst halt so, wie seine Art ist. Das wurde in den internationalen Medien, wurde das ziemlich kritisch aufgenommen, dass ein Regierungschef sich eigentlich von Amerika so ausziehen lässt in dieser Situation. Das wurde in Deutschland nicht wirklich beachtet und auch nicht kommentiert. Aber was bedeutet das für die Position des Kanzlers und natürlich aber auch für die Personalie Scholz, wenn er in einem solchen Zustand einfach nur schweigt?
Ich kenne diesen Clip. Sie haben mir aber jetzt eine wichtige Information geliefert. Ich wusste nicht, dass das auf der Pressekonferenz mit Scholz war. Aber das ist natürlich eigentlich einsichtig, dass diese Frage auf dieser Konferenz gestellt wird. Ich habe diese Aussage auch schon oft genug zitiert. Ja, das zeigt eigentlich, dass Deutschland natürlich extrem insouverän ist, extrem unter Handlungszwängen steht. Aber auch da,
Hat man
was hätte
ihn an der
Scholz machen?
Hand wegen Warburg oder gibt es da irgendwelche Leichen im Keller, die man bei
Nein,
ihm da?
keine Leichen. Also das ist einfach dieses Machtkonzern. Die deutschen Medien sind da fest in einer bestimmten Richtung festgelegt. Ich meine, die Gates-Stiftung hat an viele Leitmedien gespendet. Die Medien würden Scholz vernichten, wenn er da wahrscheinlich was anderes sagen würde. Also hat er besser geschwiegen. Dazu kommt unsere militärische Abhängigkeit. Dazu kommt, dass die deutschen Großkonzerne, dass BlackRock in fast allen Großkonzernen einer der größten Aktionäre ist. Dazu kommt die Re-Education in Deutschland, unsere Polung. Also Ich weiß nicht, was ich als Kanzler da gemacht hätte. Wenn man da den Mund aufgemacht hätte, dann wäre er nicht mehr lange Kanzler
Ja,
gewesen.
politischer Selbstmord, das ist schon klar, ne? Aber
Und auch beschleunigter Selbstmord.
ja.
Also er ist dann, jeder deutsche Kanzler wäre da in brutalen Zwängen drin.
Aber lassen Sie uns gleich in die aktuelle Politik mal reinschauen. Also seit einem halben Jahr haben wir jetzt diese internationalen Verwerfungen durch die Sonderoperation Schrägstrich Angriffskrieg, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, von Russland in der Ukraine. Wir sind mittendrin in dem Geschehen. Die vom Völkerrecht kommende hat gesagt, dass es ja eigentlich keine Beteiligung ist von uns. Also wir sind keine Kriegspartei, aber das sehen andere Menschen ganz anders. Ja, wo laufen wir jetzt gerade hin? Weil momentan haben wir ja die Situation, dass durch den Angriff auf die Brücke von Kertsch dann die Vergeltungsmaßnahmen der russischen Raketen kamen. Das ist gerade so täglich am Hocheskalieren. Wie beurteilen Sie das? Stehen wir wirklich kurz vor einem ganz großen Knallkörper, dass es wirklich rumst hier?
Ich habe mir über dieses Thema, mache ich mir seit fast 30 Jahren Gedanken. Es ist sogar mit ein Kapitel meiner Doktorarbeit, wo ich über die Veränderung der deutschen Außenpolitik an der Princeton University promoviert habe, also politökonomisch. Und ein Kapitel ist tatsächlich die NATO-Osterweiterung. Und das war 96, wo ich daran hauptsächlich geschrieben habe. Und da war all das, was jetzt passiert, schon absehbar, wenn wir in eine gewisse Richtung weitermachen. Ausgrenzung Russlands, Osterweiterung der NATO und so weiter. Russland sieht sich eben auch als Großmacht. Und die USA hätten es auch nicht hingenommen, wenn Atomraketen in Kanada, chinesische Atomraketen in Kanada stationiert waren. Jetzt kann man sagen, das ist alles relativieren. Nein, das ist nicht relativieren. Es ist nach wie vor ein Angriffskrieg, der ist illegal. Viele andere machen auch illegale Dinge. Und ich habe ja vor 3 Jahren mittlerweile mein Buch Weltsystemcrash geschrieben. Dazu haben wir auch längere Gespräche, die sind ja auch online. Und diese Gespräche haben wir geführt, zweimal. Ich habe gesagt, in naher Zukunft wird die Welt Kopf stehen. Wir wissen nicht mehr, wir werden nicht mehr wissen, was oben und unten ist. Es wird unter Umständen zu Kriegen kommen. Es wird zu mehr Totalitarismus kommen. All das steht da drin. Und ich habe das über auf 640 Seiten begründet. Es ist ein Sachbuch, es ist ein nüchternes Sachbuch. Also es steht zwar Weltsystemcrash drüber, aber es ist ein wirklich umfangreiches Sachbuch. Und auch über die Ukraine habe ich geschrieben, weil das sich lange abzeichnete. Ich will da gar nicht in die Historie einsteigen, aber als ich noch von Medien wie dem Fokus interviewt wurde, und Sie können das auch online nachlesen, habe ich Anfang 2015 gesagt, ich bange um den Frieden in Europa. Es ist wie nach Versailles 1919, und das war in Bezug auf den Maidan-Putsch, auf die Krim-Krise, auf die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine. Das können Sie nachlesen. Das habe ich also vor 7 Jahren Leitmedien gesagt, und jetzt haben wir das Schlamassel. Genauso wie die Inflation sich über lange Zeit aufgebaut hat, hat sich dieser Krieg über lange Zeit aufgebaut. Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte, und so auch dieser. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen. Aber auf Seite 398 von Weltsystemcrash, und Sie können das Buch also auch als Hörbuch kaufen. Sie können, es ist ein Nachschlagewerk, und ich werde im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Weltsystembuch schreiben, wo ich die aktuelle Lage beleuchte, also quasi mal das Ganze auf den Stand bringen. Habe ich drei Szenarien auf Seite 398 entwickelt. Szenario 1 ist der neue Kalte Krieg zwischen einem US-dominierten westlichen Block und chinesisch-dominierten asiatischen Block. Mit Stellvertreterkriegen, mit dem Risiko, dass es zu einem größeren Krieg eskaliert, auch mit der Chance, dass sich die Blöcke unabhängig voneinander entwickeln. Also das war für mich das wahrscheinlichste Szenario mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich habe damals noch geschrieben, Status Russland und Indien ungewiss. Nun ist es so, dass Russland in die Arme Chinas getrieben wird durch die Sanktionspolitik. Dann hatte ich ein Szenario 2, nämlich der große Krieg, und das habe ich leider auch als durchaus nicht unwahrscheinlich bezeichnet. Und Szenario 3 wäre für mich eine multipolare Weltordnung, in der der amerikanische Interventionismus zurückgefahren wird. Dafür stand Donald Trump. Also ein Rückfahren amerikanischen Engagements, wie man es positiv formulieren könnte. Ein Europa, das sich wieder selber findet, und ein asiatischer Block. Also im Prinzip drei Blöcke, und dieses Wunschszenario habe ich aber vor 3 Jahren schon als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Und wir haben jetzt Szenario 1, einen neuen Kalten Krieg inklusive eines heißen Stellvertreterkrieges zwischen der NATO und einem chinesischen Block, der mit russischem und ukrainischem Bodenpersonal ausgefochten wird. Also dieser Krieg ist ja ein NATO-Krieg. Wir sind ja, wir liefern die Geheimdienstinformationen, Elon Musk liefert über Starlink präzise Satellitendaten. Ohne Elon Musk, der einen sehr vernünftigen Friedensvorschlag gemacht hat, wäre die Ukraine längst überrollt gewesen. Denn zu Beginn des Krieges hat er sofort mehrere tausend Bodenstationen für Starlink in die Ukraine geschickt und deswegen konnte auch diese sehr effektive Panzerabwehr aufgebaut werden, diese sehr effektive Artillerie. Man hat ja zum Teil punktgenau russische Gefechtsstände ausgenommen und bombardiert, viele russische Generäle auch getötet. Das ist in Anführungszeichen der Verdienst von Musk. Ob das gut war oder schlecht, wird sich zeigen, aber wir führen diesen Krieg als NATO-Krieg, ohne offiziell Kriegspartei zu sein, aber wir unterstützen das ukrainische Bodenpersonal mit allen Kräften. Und noch perverser, es kämpfen ja Russen gegen Russen. Also im Osten der Ukraine haben wir ethnische Russen und im Süden, diese Gebiete sind überwiegend russisch. Sie haben auch für die Partei der Regionen gestimmt vor 10 Jahren. Natürlich hat man mittlerweile sämtliche Oppositionsparteien der Ukraine verboten. Leute werden sehr schnell als Spione verhaftet. Ukrainer dürfen seit Beginn des Krieges natürlich nicht mehr ausreisen. Russen dürfen immer noch ausreisen. Also von daher muss man auch mal die Frage stellen, wer hat die diktatorischeren Maßnahmen? Wer kämpft hier mit mehr Zwangsmaßnahmen? All diese Fragen werden ja nicht gestellt.
Lassen Sie mich kurz diese drei Szenarien nochmal aufgreifen. Also das dritte Szenario sehe ich auch momentan als unrealistisch, diese multipolare Welt, dass sich Amerika zurückzieht oder reduziert wird in seinen Machtbestrebungen und sich hier eine gerechtere Welt entfaltet. Das sehe ich momentan nicht. Szenario 2, der große Krieg, also sprich der atomare Winter, der uns dann alle mehr oder weniger treffen wird und die Lebenden, die Toten beneiden, hoffe ich mal nicht. Aber de facto haben wir ja dann die Situation, dass hier ein neuer kalter Krieg hochgezogen wird, weil zur jetzigen Situation, zur jetzigen Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass sich der Westen nochmal gegenüber Russland öffnet, weil ja die Propaganda und die Dämonisierung, die schon in den letzten Jahren über Hollywood und Politik und Medien vorangetrieben worden ist, jetzt natürlich das Ultimative erreicht hat. Die Darstellung des Russischen ist ja gleich mit Hitler, noch mehr wie Hitler. Und selbst wenn jetzt da eine Friedensverhandlung kommen würde und Ceasefire, also Waffenstillstand, und dann bleibt jetzt der Status quo erhalten, jetzt ist eine neue Zeit angebrochen und definitiv wird sich Russland natürlich in Richtung Indien, BRICS-Staaten, China zuordnen. Also dieses erste Szenario von Ihnen, das entfaltet sich ja dann tagtäglich immer mehr. Und was heißt es dann, diese neue Blockbildung?
Ja, also wir haben diese Blockbildung, aber sagen wir mal so, wenn die Medien jetzt Vollgaspropaganda in die andere Richtung gehen würden, dann wäre Russland in 6 Monaten wieder unser Freund. Es ist leider so, dass die öffentliche Meinung sehr schnell beeinflussbar ist. Das sieht man schon bei George Orwell, wo die neuen Parolen ausgegeben werden im schnellen Wechsel, wo dann völlig der konträre Kurs verkündet wird. Und das kann passieren. Also es kann zum Beispiel passieren, wenn man auf einmal merkt, wie John Mearsheimer sagt, wir in Anführungszeichen brauchen Russland gegen China oder irgendwas anderes passiert, keine Ahnung was. Also möglich ist alles, gerade in so einer Situation, wo die Welt extrem in Unordnung ist. Das Beste ist, wenn die Kräfte erlahmen und generelle Erschöpfung eintritt und dann vielleicht so etwas aufbricht. Also es ist viel in Unordnung, man kann da keine Prognosen machen, aber im Moment treiben wir natürlich Russland in die Arme Chinas.
Halten Sie es für möglich, dass das längerfristige Bestreben der NATO oder der USA, EU dafür sorgen könnte, dass in Russland ein Regime-Change kommt, dass also Russland mehr oder weniger doch irgendwann wirtschaftlich ausblutet, dass die innerrussischen Kräfte größer werden, die Opposition sagt, hey, wir verlieren uns international, aber auch in dem Krieg, es gibt immer mehr Tote, die nach Hause kommen. Denken Sie, dass diese Langzeitstrategie der USA dann vielleicht doch erfolgreich sein könnte?
Das will man ja, und zwar mindestens seit dem Maidan-Putsch und der Krim-Annexion. Man will Russland an die Wand drängen oder ökonomisch so stark beeinträchtigen, dass Putin abtritt. Wer dann kommt, wird sich zeigen. Vielleicht kommt was Schlimmeres. Man denke an Deutschland, Versailles, die ökonomische Ausblutung und dann hatten wir irgendwann Hitler. Also das kann auch ins Auge gehen, so eine Strategie. Es ist wie ein Armdrücken. Russland drückt im Moment kräftig zurück. Also Europa dürfte es in diesem Winter dann nicht so gut gehen. Das ist ein Tauziehen, ein Armdrücken, ein Kräftemessen mit der heißen Front Ukraine, was schrecklich genug ist. Aber da sind natürlich noch andere Auseinandersetzungen im Hintergrund. Die AfD spricht von Wirtschaftskrieg gegen Russland, Sarah Wagenknecht auch. Ich schließe mich da beiden Seiten an. Wir wissen nicht, was passiert. Wir sind in einer völlig fluiden Situation und das kann so oder so ausgehen.
Ja, das sind natürlich wirklich bedrückende Zeiten, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir denn aus dieser Nummer raus? Was würde denn ein Willy Brandt jetzt tun? Was würde Schmidt, was würde Helmut Schmidt jetzt machen? Also wirklich Politiker von Format, die es vielleicht gab für unsere Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob die auch alle doch irgendwie gesteuert waren, aber das Personal, das wir heute haben, ist ja offensichtlich nicht dazu in der Lage, hier eine große Exit-Strategie zu finden. Was wäre jetzt konkret der erste Schritt, um aus dem rauszukommen, aus dieser Spirale, die nach unten geht?
Als Helmut Schmidt Kanzler war, war Nachkriegsdeutschland auf dem Höhepunkt. Also den 1976er Wahlkampf hat er gemacht mit dem Slogan Modell Deutschland. Es ging uns super, trotz Stagflation. Wir waren weltweit ganz weit an der Spitze und die CDU hatte keine Chance mit ihrem Slogan Freiheit statt Sozialismus. Und Staatsmänner diesen Ranges wären auch heute stärkeren Einschränkungen unterworfen als damals. Also ihr Handlungsspielraum wäre geringer. Aber natürlich kann man sich vorstellen, als besonders mutigen Akt, dass ein Helmut Schmidt oder ein Willy Brandt nach Moskau reist. Wir sind nicht Kriegspartei offiziell. Das ist ein völlig legitimer Staatsbesuch. Und das wäre natürlich ein empörendes, da gingen die Empörungen in der Presse hoch und es würde ihn vielleicht auch seine Kanzlerschaft kosten, aber das könnte man machen. Könnte man machen, völkerrechtlich völlig normal und unbedenklich. Natürlich von der psychologischen Stimmung her wären dann viele sofort dagegen. Und der Friedensvorschlag, den Elon Musk gemacht hat, den finde ich sehr sinnvoll. Volksabstimmungen in den besetzten Gebieten, sonst sind wir im Westen immer für Volksabstimmungen, immer und überall und da jetzt aber nicht. Da geht es dann darum, man bitte die territoriale Integrität beachten, wenn wir Jugoslawien quasi zerfleddert und auseinandergenommen haben über Volksabstimmungen oder auch über so ähnliche Instrumente, will man das hier nicht. Das ist auch eine Doppelmoral. Also Elon Musk hat gesagt, Volksabstimmungen in den besetzten Gebieten unter UN-Aufsicht. Wenn die Bevölkerung sich für Russland entscheidet, dann bleibt es so. Wenn die Bevölkerung sich für die Ukraine entscheidet, ziehen die Truppen ab. Die Krim bleibt russisch, so Elon Musk, weil das traditionell und historisch eben die meiste Zeit Russland war und Russland das auch geopolitisch nicht kann, denn es waren ja vor dem Maidan-Putsch und der sogenannten Annexion der Krim waren schon die US-Basen auf der Krim geplant.
Ja, ja. Und da ist auch Sewastopol, der russische Schwarzmeerhafen, ganz strategisch wichtig. Also das ist undenkbar, dass sich Russland da die Kontrolle entziehen lässt, jemals wieder.
So ist das. Man kann das juristisch hin und her argumentieren, aber es ist eben auch ein Element der Geopolitik. Das würde der Realist sagen. Das Dritte ist, die Ukraine bleibt neutral. Das ist Putins größter Wunsch gewesen. Er hat im letzten Herbst noch sehr dringende Gesprächsangebote an Biden gemacht, nach dem Motto, wir müssen über die Ukraine reden. Das wurde abgelehnt aus den USA, jegliches Gespräch. Also das sind die drei Punkte von Elon Musks Friedensplan, den ich vollumfänglich unterschreibe.
Der ehemalige Botschafter von der Ukraine in Deutschland, ein gewisser Herr Melnik, hat es dann in seiner unnachahmlichen Art dann gleich ganz anders kommentiert und hat ihm also quasi alles geheißen, diesem Herrn Musk. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, jemand der wichtigsten Unterstützer des eigenen Landes da dermaßen zu geißeln, aber die Personalie von dem ist sowieso, das müsste, ich glaube, jemand mit psychologischer Ausbildung müsste das genauer durchleuchten. Nur, wo geht's hin dann? Also wer macht jetzt den ersten Schritt? Es gab ja Anfang des Jahres noch zögerliche Versuche von Erdogan als Vermittler zu agieren. Da gab es dann auch schon Bereitschaft von beiden Seiten, sich signalisiert worden. Dann kam Boris Johnson zu Besuch und zweimal wurden diese Friedensverhandlungen mehr oder weniger mit dem Holzhammer zerschlagen. Also ich sehe nirgendwo den Willen für Verhandlungen. Auch ein Dekret von Zelensky selber verbietet es gesetzlich, auch mit Russland hier in den Dialog zu kommen. Also gibt es überhaupt...
Ja, die Ukraine sitzt sich im totalen Krieg, wenn ich mal diese Vokabel... Und in einem Vernichtungskrieg, was natürlich so nicht stimmt. Russland sieht sich in einer Militäraktion. Also Putin versucht immer das auf einer niedrigen Schwelle zu halten. Das ist natürlich Krieg, es ist schrecklich, die Ukraine sieht es anders. Noch mal einmal kurz zu Herrn Melnyk. Also er hat dann ja Elon Musk gesagt, fuck off. Das wiederum habe ich auf Twitter dann aufgegriffen, habe gesagt, ob das so klug ist. Und dann hat er mich auch noch mit einem kleinen Tweet bedacht, ich solle mein dummes, rechtsradikales Maul halten und man möge mich um meine eigenen Probleme kümmern. Also Herr Melnyk ist da schon ein besonderer Fall eines Diplomaten. Wo führt das hin? Wer macht den ersten Schritt? Es ist zum Beispiel das versöhnungsbereiteste Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams nach der ersten Verhandlungsrunde tot auf den Straßen von Kiew aufgefunden worden. Also gibt es alle möglichen Dinge, die nach dem Krieg aufzuarbeiten sind. Es gibt immer wieder Schritte, also der Export zum Beispiel von Getreide, das war ein Schritt Russlands. Russland versucht, ins Gespräch zu kommen und sagt, man ist gesprächsbereit hier und da. Die Ukraine sagt nein, erstmal zieht komplett ab, was ja einer kompletten Kapitulation Russlands gleichkommen würde. Wir wissen es nicht, es ist nach wie vor ein Kräfteziehen, es gibt immer wieder Ansätze, wir müssen es abwarten.
Seltsame Zeiten, wirklich. Ich erinnere mich gut, als wir über Ihr Buch den Systemcrash gesprochen haben, Weltsystemcrash, wie Sie diese Prognosen da in der Zukunft gesagt haben. Es wird eng werden und es wird ziemlich turbulent werden. Ich habe das noch im Ohr und es ist jetzt eng geworden. Ja. Und jetzt ist die Frage, was tun wir als Kollektiv, was tun wir einzeln? Sie haben vorhin den Jordan Peterson erwähnt aus Kanada, den berühmten, was ist er, Psychiater oder Psychologe? Ich weiß gar nicht genau.
Psychologe.
Er macht in letzter Zeit auch immer wieder Schlagzeilen mit wirklich sehr guten Äußerungen, mit sehr guten, ja, kritischen Eingaben, gerade was auch die aktuelle Politik betrifft, die Aufarbeitung der letzten 2 Jahre. Das ist ja durch den Krieg mehr oder weniger alles nicht passiert. Sehr praktisch für das System, dass genau in dem Moment, als Covid ausläuft, die Menschen nur noch mit dem Krieg beschäftigt sind und niemand sich wirklich Gedanken macht und aufarbeitet, was da eigentlich genau passiert ist. Aber Sie hatten, wie Sie mir gesagt haben, vor kurzem persönlichen Kontakt auch mit Jordan Peterson. Vielleicht können Sie das kurz nochmal erklären und vor allem auch die Personalie von ihm, warum er jetzt gerade so wichtig ist.
Also er ist in der Tat der konservative intellektuelle Superstar seit Jahren. Zwischendurch war mal ein Jahr schwerst krank, also hat mit dem Tode gerungen, weil in seiner Familie auch Depression erblich ist. Und er hatte da Beruhigungsmittel genommen und die haben ihn fast umgehauen. Also es ging ihm ganz schlecht ein Jahr lang. Das war gerade mit dem Ausbruch von Covid. Aber er ist seit 5, 6 Jahren global in der öffentlichen Diskussion, hat ein Millionenpublikum auf YouTube und auf seinen sozialen Kanälen, hat Millionen Bücher verkauft. Als ich ihn traf, hatte er gerade in Tallinn, in Estland, diesem kleinen Land, am Abend vorher vor 5000 Leuten gesprochen. Er spricht halt für freie Rede, gegen Genderideologie, gegen den Wokismus. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt, damit ist er bekannt geworden. Aber er hat sich dann in den letzten Jahren auch politisch sehr viel deutlicher positioniert. Zum Beispiel, indem er sehr klar gegen das Trudeau-Regime sich geäußert hat, die ja die kanadischen Trucker brutalst verfolgt haben, die da aufgestanden sind. Und indem er sehr offen gegen die Covid-Maßnahmen sich ausgesprochen hat. Und er ist so groß, dass man ihn noch nicht canceln kann. Kehrseite dieser Sache ist, dass viele andere Leute gecancelt werden. Aber es gibt halt noch Leuchttürme und Peterson ist wahrscheinlich der strahlendste Leuchtturm, den wir haben. Und dadurch, dass er unglaublich brillant ist in seiner Formulierung, kann man ihm auch nicht so sehr ans Zeug flicken. Und er hat auch Spaß daran, man merkt das. Also er hat eine unglaubliche Energie jetzt nach seiner Krankheit, auch vorher auch. Und ist wirklich eine der wenigen Stimmen, die noch durchdringen. Also damit ganz, ganz wichtig für die Stimme der Vernunft im Moment im Westen, die es gibt und die bekannteste Stimme der Vernunft. Und wir haben ihm den Oswald-Spengler-Preis verliehen, also in der Spengler-Gesellschaft, die ich mitbegründet habe mit David Engels, dem Althistoriker, und Gerd Morgenthaler, einem Verfassungsrechtler, also eine rein akademische, eine kleine akademische Gesellschaft. Und wir ehren Bekannte oder Künstler und Intellektuelle und Wissenschaftler, die sich um das Wissen um die Menschheit verdient gemacht haben und dort quasi tiefe neue Erkenntnisse gebracht haben oder diese Erkenntnisse angewendet haben. Der erste, den wir geehrt haben, war vor 4 Jahren der europäische, französische Schriftsteller Michel Houellebecq, wahrscheinlich der bekannteste europäische Schriftsteller. Vor 2 Jahren haben wir den Stanford-Professor Walter Scheidel geehrt und jetzt eben Jordan Peterson. Und er hat es angenommen, was gar nicht so einfach war, denn der Mann ist extrem nachgefragt. Er hat, wie ich auch, vor einem Jahr hat er seine Professur zurückgegeben, hat gesagt, ich bin nur noch öffentlicher Intellektueller, ich diene der Sache. Und wir waren sehr froh, dass er es angenommen hat. Man kann das auch auf YouTube finden, wenn man Max Otto und Jordan Peterson googelt oder Spengler Prize und Peterson. Also auf Englisch ist das Ganze natürlich abgelaufen vor 2 Monaten ungefähr. Und es ist eine Anerkennung für ihn, aber es ist auch natürlich eine Anerkennung für uns, für unsere Arbeit. Und so hoffen wir, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen stützen können. Also er ist natürlich weitaus bekannt, er ist global bekannt, aber wir machen auch Arbeit in Deutschland, in Europa. Sie machen ihre Arbeit. Und so kommt man vielleicht dann doch über Netzwerke ein Stück weiter. Wobei die Zensur immer weiter zunimmt. Also wir sind da auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Das sind die Zeiten, in denen wir leben.
Wie können wir denn da ein Rezept finden? Oder was ist Ihr persönliches Rezept, mit diesen ganzen Widrigkeiten umzugehen? Das heißt, man muss Resilienz aufbauen, also die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Was würden Sie unseren Zuschauern am Schluss jetzt hier empfehlen? Was ist Ihr Rezept gegen im Kopf durchdrehen?
Ja, man muss auch sich mal ausklinken können. Gunnar Kaiser hat das so schön gesagt, der ja auch sehr mit sehr viel Energie sich eingesetzt hat, das auch immer noch tut, der zwischendurch schwer erkrankt war und seine Erkrankung hoffentlich jetzt auskuriert, seine Krebserkrankung. Man muss sich ausklinken können mal, aber man darf auch andere sich die Augen verschließen und das ist dann schon belastend. Also ich habe viele Punkte, die man machen kann. Das eine ist Sozialkapital, also persönliche Beziehungen, Netzwerke, wer sich engagiert, kriegt auch was zurück, das merke ich auch immer wieder. Man sollte auch über das Prepping nachdenken. Also wie man ganz banal sich physisch sicherer macht vor dem, was noch kommen kann. Das ist natürlich was anderes, wenn Sie ein Landhaus haben oder wenn Sie eine Stadtwohnung haben. Also einmal tief übers Prepping nachdenken, das für sich Angemessene tun und dann aber auch die Sache wieder vergessen. Denn wenn Sie das täglich und wenn Sie nur noch preppen, dann werden Sie auch Malle in der Birne, wie man bei uns im Sauerland so schön sagt. Also wirklich sich damit befassen, einmal überlegen, was ist für mich angemessen. Nehmen Sie Stadtwohnung, da können Sie vielleicht ein paar Vorräte haben, aber das war's dann. Aber dann fährt man vielleicht mal aufs Land in Urlaub, fängt an, da sich Kontakte aufzubauen. Man weiß nicht, wofür es gut ist. Also jeder kann was tun. Und wenn man was tut, ist das natürlich auch positiv für die Psyche. Sie haben da so eine schöne Bücherwand hinter sich, die ja, sagen wir mal, auch die auch Kulisse ist, aber sie haben sicherlich auch Bücher und Bücher lesen, auch Klassiker lesen, ist ganz toll. Wenn Sie gläubiger Mensch sind, dann ist natürlich Ihr Glaube eine wichtige Stütze. Wenn Sie eher Agnostiker sind, dann liest man vielleicht mal Marc Aurel und dieser Kaiser, der auch in einer Endzeit gelebt hat vor 1800 Jahren. Und wenn man merkt, dass der vor vielen Fragen stand, die vielleicht heute ähnlich hochkommen, dass Menschen seit jeher mit solchen Fragen sich befassen, dass das auch alle Jubeljahre, möchte ich nicht sagen, denn die Jubeljahre waren alle 50 Jahre im Alten Testament, aber circa alle 80 Jahre kommen solche Zeiten wieder. Wenn man weiß, dass das wiederkehrt, dass es dann aber auch vielleicht wieder vorbeigeht, dann hilft das auch. Also diese breitere Perspektive hilft, ich würde sagen, Sozialkapital, Prepping, das bisschen, was man vielleicht an Vermögen hat, vernünftig anlegen. Wir machen da ja auch Ratschläge zu und dann aber auch Klassiker lesen. Das sind so 4 Punkte, die einem schon weiterhelfen können. Und die Glücksmomente suchen im Obel, unglaublich wichtig. Wir haben vor 4 oder 5 Tagen den 80. Geburtstag von Wolf-Dieter Storl, dem Pflanzenethnologen, bei mir gefeiert. Ein ganz großartiger Mensch, der viel zu erzählen hat. Es war eine bunt gemischte Fest-Corona dort, viele unterschiedliche Menschen. Das hat gut getan. Sowas muss man sich suchen.
Herr Otte, ich sage vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben. Ich weiß, wie eng Ihr Terminkalender ist und danke auch für diesen Ausblick, Ihren persönlichen Ausblick, wie Sie diese doch so verwirrende Zeit einschätzen und am Schluss ja diese kleinen Tipps, die sich vielleicht jeder mitnehmen kann. Man muss eben schauen, wie man individuell mit dieser ganzen Situation umgeht. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Worte. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie alles Gute und dann hoffentlich bis irgendwann zum nächsten Mal, wenn wir dann über die Aufarbeitung von diesem ganzen Schlamassel sprechen können.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Stein, und wir sprechen wieder.
Alles Gute Ihnen. Wiederschauen. Tschüss. Und liebe Zuschauer, an dieser Stelle natürlich wie immer vielen Dank für Ihr Interesse und natürlich auch vielen Dank an all unsere Unterstützer, die uns ermöglichen, dass wir unser Programm aufrechterhalten. Und denken Sie dran, mit einer Unterstützung von nur 2 € im Monat oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Helfen Sie uns, dass wir weiterhin fleißig Content produzieren. Und gerade wenn Sie in unseren Nuviso Plus-Bereich schauen, da finden Sie so viele Beiträge, die Ihnen vielleicht helfen werden, Ihre eigene Entscheidungsfindung voranzubringen. Und für den Moment sage ich vielen Dank fürs Interesse. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, hier bei uns bei Nuviso, aber speziell natürlich auch hier bei Steinzeit. Bis bald.